Gatto, hättest du eigentlich die Option gewählt, HSV spielt unentschieden, schießt in der letzten Minute noch das Unentschieden zum 2-2, aber Pauli gewinnt dafür in Heidenheim?
Oh, schöne Frage, die hätte ich nicht.
Also war das Spiel, der Sieg von Heidenheim gegen Pauli, wichtiger als unsere Niederlage?
Ja.
Ja?
Klar, ich gucke jetzt nur auf die Tabelle.
Also sind wir der Gewinner des Spieltags?
Ich würde sagen, nicht der Gewinner des Spieltags, aber wir sind ein Gewinner des Spieltags.
Okay.
Dann und du? Was würdest du machen?
Das erfahrt ihr in der Folge. Da gehen wir später drauf ein.
Okay.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Kai und ich, Gato, wir sind heute zu zweit. Muchel muss noch arbeiten und Pia auch. Muchel sehr, als ob er sich das eigentlich entgehen lassen würde. Ne? Mein erster Impuls war, dass er einen riesen Hals hat und vielleicht irgendwas sagen würde, was er bereuen würde. Ich weiß es nicht. Nein, das ist jetzt ihm in den Mund gelegt. Also, denn wir haben tatsächlich verloren, aber irgendwie tabellarisch dann doch gewonnen. So ist es manchmal. Wir dröseln das Ganze jetzt mal in die nächsten Minuten auf und gucken auch mal auf das Saisonfinale, was man jetzt wirklich mal Saisonfinale nennen kann. Manchmal fängt man ja schon an, ab dem 25. Spieltag vom Saisonfinale auszugehen, aber wir sind jetzt nach dem 31. Spieltag, es sind noch 3 Spiele vor uns, Frankfurt, zu Hause Freiburg und dann auswärts gegen Leverkusen. Und ja, wir haben jetzt gegen Hoffenheim gespielt, Kai. Wo fangen wir an? Wir können, ich glaube, das Spiel hat jeder gesehen. Es geht jetzt mehr oder weniger um die Einordnung. Wir können nochmal irgendwie die Aufstellung natürlich einmal ganz kurz durchgehen. Also 18:30 war Anpfiff, Kai, vielleicht auch sogar chronologisch. Hast du die Choreo mitbekommen noch beim HSV?
Ja, also es war ja erstmal, dachte ich, sehr rot. Und alle waren irgendwie, dann dachte ich so, ist irgendwas an mir vorbeigegangen. Ich wurde auch angesprochen, du bist ja, muss man ja mal lobenswerterweise erwähnen, ein gern gesehener Gast, wenn es um die Spenden für die Choreo geht. Da schmeißt du ja schon immer was rein, wenn die Jungs da mit so einem Eimer davor stehen. Ne?
Wo man obwohl da, ja, also ja, aber ich habe echt häufig jetzt leider kein Bargeld mehr dabei.
Das war leider bei mir diesmal der Fall und deswegen beim nächsten Mal zahle ich dann gerne doppelt ein. Also dann würde ich 20 Euro statt 10 Euro zahlen. genau, das ist immer so eine Bargeldfrage. Und die Choreo war aber richtig geil. Also es war dann erst, habe ich es gar nicht gecheckt, waren schon relativ viele in Rot gekleidet und ich dachte so, okay, ist heute irgendwie roter Trikottag und das sah auch echt anders aus, hat man ja nicht so oft. Und dann war eine schöne große Choreo und das Besondere, ehrlich gesagt, danach war auch, dass ja dann im C-Rang ganz oben unterm Dach noch ganz viel gezündet wurde. Und man sah echt, dass das sehr kontrolliert war und man eben Pyro entgegen der letzten Spiele auch kontrolliert und in Absprache und schön abfackeln kann.
Was gut ist, ich glaube, davor ist dann die Meldung an dir, an ein paar anderen vielleicht vorbeigegangen, alle in Rot, bisschen zu Ehren der Stadt Hamburg, rotes Wappen, die Hammerburg ist es ja. Und ich finde, es war ein komplett ungewohntes Bild. Ich war mir auch erst nicht sicher, finde ich es jetzt gut oder nicht. Aber ich so, naja gut, ein Spieltag war so ein Event irgendwie. Und es gibt ja auch ein paar rote Trikots, gerade früher irgendwie noch mehr. Und ich fand es dann doch auch irgendwie so ganz cool. Ob es jetzt am vorletzten Heimspieltag ist, so, I don't know, ich hätte es vielleicht noch mehr in die Mitte der Saison genommen. Aber fand ich gut. Und Choreo, ja, du hast angesprochen, war koordiniert wohl mit dem HSV auch. Nichtsdestotrotz muss der HSV trotzdem dafür Strafe zahlen bei der DFL oder DFB oder irgendwie was auch ich immer. Und in dem Zuge habe ich gehört, wer ist auf Platz 1 der Pyro-Strafentabelle? Der HSV. Herzlichen Glückwunsch.
Aber jetzt mal im Ernst, findest du das gut oder schlecht? Also bist du da auch so ein bisschen stolz auf die Fanszene oder sagst du, nee, ja, das ist schon willenlose Geldverbrennung?
Beides, aber der Stolz überwiegt da, muss ich sagen. Aber es ist natürlich auch, es ist auch die, also zum Beispiel, ich glaube, als die zweite Halbzeit, also ich selber war nicht vor Ort, weil mein kleiner Bruder hatte Geburtstag gefeiert und ich war da so ein bisschen Mitorganisator, Quizmaster und so, hab's dann aber dann da, hat man den Insta-Story vielleicht gesehen, verfolgt auf so einem großen Beamer und Anfang der zweiten Halbzeit wurde auch gezündelt, es hat sich da auch dementsprechend verspätet, der Anpfiff, aber es ist halt so, es wird vorm Anpfiff gezündelt, es wird in der Halbzeit gezündelt, ich glaube so, es wird fast jedes Spiel und auch nicht zu knapp, aber es, ich glaube für den Fan, fürs Erlebnis im Volkspark ist es cool und vielleicht kann man sich das intern ja schön rechnen, dass dadurch ja auch ein paar tausend Zuschauer vielleicht mehr ins Stadion kommen, das Stadion immer ausverkauft ist, auch aufgrund ein bisschen von Bürotechnik, von dem Erlebnis, denn man muss ja auch sagen, wenn so eine Choreo kommt oder auch selbst wenn sowas, ich sag mal, so nicht ganz koordiniertes in dem Anpfiff der zweiten Halbzeit kommt, wie vielleicht vorm Anpfiff der ersten Halbzeit, dann zücken ja doch immer alle ihre Handys raus und machen irgendwie Bilder und für die Reichweite ist es gut.
Ja, ich muss auch fairerweise sagen, ich mache da weiter, wo ich letzte Folge aufgehört habe. Ich glaube, psychologisch war das diesmal auch wichtig, was es sonst nicht so ist. Aber diesmal war es so, ich finde schon, dass die Vorzeichen klar waren. Wir sind immer noch, finde ich, nicht mit unserer 1A-11 auf dem Platz, sind der Außenseiter gegen Hoffenheim, haben im Moment keinen Run. Für mich waren die Rollen klar verteilt, dass der HSV hier höchstwahrscheinlich nicht gewinnen wird und wir weiterhin genervt sein werden, dass wir uns jetzt so schwer tun im Saisonfinale. Und gerade dann finde ich es irgendwie, wenn man so eher mit einem mulmigen Außenseiter, negativen Gefühl ins Stadion geht, fand ich es dann echt psychologisch nochmal so pushend und irgendwie war das dann vergessen und man hat sich so gesagt, ach komm, heute ist was drin, die Stimmung ist schon wieder geil. Und das muss ich sagen, fand ich dann von den Fans, wenn die dann auch nicht nur so rein von optisch von der Choreo sich einbringen, sondern eben man auch merkt, dass dadurch so ein Funke aufs Spielfeld überspringen kann und die Truppe heiß ist dann, oder man zumindest das Gefühl hat, ach, das ist der HSV, das ist besonders, komm, das wurde danach auch in der Pressekonferenz gesagt, du hast hier gegen Bayern gut ausgesehen, du hast hier gegen Dortmund gut ausgesehen, ach, dann kannst du auch heute gegen Hoffenheim gut aussehen, heute läuft's. Dazu kam ja noch die gute Nachricht irgendwie, dass Pauli gegen Heidenheim verloren hatte, und dementsprechend muss ich sagen, war dann auf einmal, waren die Vorzeichen so zum Start wieder cool. Und da hat die Choreo einen wesentlichen Anteil dran gehabt und ja, hat mich gefreut.
Das ist gut. Die Aufstellung, das ist schon angesprochen, war ohne Vuskovic, ohne Lokonga, dementsprechend auch ohne Muheim, ohne Dompe, ohne Otele, die fast alle nicht im Kader waren. Lokonga war im Kader. Und wir haben in der Abwehr Omarito, Nariga, Capaldo, außen damit Mikkel, Bronzi und Jatta, innen auf der 6 Remberg, dann Grünberg, Viera, haben beide so ein Mittelfeld-Zehner nebeneinander gefühlt gegeben. Vorne Glatzel und Königsdörfer. Glatzel, bleiben wir bei ihm, hat das in der Maximum nicht rausgeholt, aber hat wieder Elfmeter rausgeholt, Elfmeter verwandelt, ich glaube 6. Was habe ich gelesen? 6. Start, 11 Einsatz, 6. Scorerpunkt. Also der liefert ab, wenn er startet. Und er ist vielleicht eine der Hoffnungen in den letzten 3 Spielen. Ich denke mal, die größte Hoffnung ist wahrscheinlich Vuskovic.
Absolut. Ich finde, es war auch für mich das frühe Gegentor relativ leicht rausgespielt. Und ich habe selten ein Gegentor gesehen, wo so wenig Leute... wo die Leute so weit weg standen, in einer so wichtigen Position. Also der kommt wirklich frei vor Heuer Fernandes zum Torschuss, wirklich hat gefühlt 5 Meter, ist jetzt übertrieben, aber gefühlt 5 Meter, kein um sich herum. Und da dachte ich mir dann schon in dem Moment so, war mein erster Gedanke, Vuskovic hätte da vielleicht gestanden. Und da muss ich auch sagen, bei der Aufstellung, die Namen, die du eben genannt hast, die fehlen mir an allen Ecken und Händen. Muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl es unser Kapitän auch zum Teil ist, Muheim noch am wenigsten. Auffälligerweise fehlt mir da im Moment so ein Dompe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass der die gegnerische Abwehr nochmal beschäftigt, immer 2 Leute auf sich zieht, ist wie vom Erdboden verschwunden, gar kein Thema mehr. Ich finde, dass gerade in dem Spiel dann auf der Seite defensiver, Mikkel Bronzis links und Omari links, das überhaupt nicht gut gemacht haben, für mich die Schwachstellen waren, und das sind ja gerade die, die vielleicht sonst wirklich nicht gespielt hätten. Das sagen auch viele, dazu so ein Jatta, den ich einfach auch sehr limitiert finde im Moment. Er verdient sich wahrscheinlich die Startelf-Einsätze, weil er bringt den Einsatz. Du brauchst jetzt auch nicht den gnadenlosen Techniker im Abstiegskampf, wenn es darum geht, noch irgendwo einen Punkt rauszukratzen. Aber das ist schon so eine Aufstellung, wo ich sage, da kann dann auch ein Remberg und ein Capaldo, die können dann auch nicht mehr alles rausfischen und retten. Und
Viera.
Genau, dafür ist das, was nachkommt, irgendwie dann doch zu schwach. Und Vuskovic ist dann wirklich, es ist wirklich krass. Ich dachte immer, der Marktwert ist übertrieben oder so. Aber wenn man sieht, wie der diese Mannschaft trägt, ist das krass. Und zu Vuskovic, er saß meines Erachtens am Rand. Ich fand es immer schön zu sehen. Remberg lief nochmal zu unserem Stadionsprecher Stübi vorm Spiel. Da hat man anscheinend eine gute Verbindung miteinander. Vuskovic saß rechts von der Bank, so irgendwie da gefühlt, wo die Balljungen immer sitzen, und hat dann auch nochmal den einen oder anderen abgeklatscht, wenn er eine gute Aktion hatte. Und hat versucht, vom Spielfeld ran zu pushen.
Ja, da sitzen ja meistens die Nicht-Kaderspieler, da hat er sich hingesetzt. Und wir können eigentlich, also um es zusammenzufassen, HSV hat okay gespielt. Man könnte jetzt sagen, im Rahmen seiner Möglichkeiten, aufgrund des Kaders irgendwie, plus halt die Verletzung, die du hast. Hoffenheim hat auf der anderen Seite auch leider verdient gewonnen. Und wenn man jetzt nach den Ursachen gucken möchte, Kai, ich glaube, du hast sie schon angesprochen. Wir haben sie letzte Woche auch teils schon angesprochen. Man muss einfach knallhart sagen, wenn nicht alle erste elf Spieler auf dem Platz stehen, dann haben wir ein Problem. On top haben wir ein Problem, wenn Vuskovic nicht da ist. Er ist nicht nur, dass er selber gut spielt, sondern er macht auch ganz krass halt Omari und die anderen Tunariga einfach besser, weil er mehr sortiert. Im Zweifelsfall auch Mikkel Bronsi. Mikkel Bronsi absolut schlecht bei beiden Gegentoren, nicht richtig am Mann. Sah erneut schlecht aus. Jatta, du hast es schon gesagt. Boah, ganz viel Licht, ganz viel Schatten, bisschen Licht, viel Schatten, auf jeden Fall ist das zweite Problem, dass alle halt nicht so richtig am Leistungsmaximum sind. Viele sind halt irgendwie Capaldo gerade wieder fit, der ist er halt bei 80%, 90%, 95%, aber er kann halt auch nicht alles alleine kompensieren, die werden dann reingeschmissen. Grönbeck hat vielleicht das beste Spiel in seinem HSV-Dress bisher gemacht, aber auch der ist keine 90-Minuten-Maschine, ist halt auch noch nicht an das Tempo der ersten Liga gewöhnt. Glatzel wurde ausgewechselt, hätte ich eigentlich fast gerne noch ein bisschen länger gesehen, dafür ist eine Stange rangekommen, der halt auch noch kein Tor geschossen hat, aber irgendwie immer seine okay Momente hat. Aber Glatzel jetzt auch nicht irgendwie das Power-Fitness-Monster über 90 Minuten Vollgas-Fußball. Also da fehlt es momentan an allen Ecken und Enden. Und das Problem ist, was wir schon gesagt haben, es kommen einfach zu schlechte Spieler rein für Vuskovic, der jetzt nicht spielt, oder für Lokonga. Es fehlen einfach uns sehr zentrale Spieler. Und da können wir wirklich nur ein Glück auf Holz klopfen, dass nicht schon viel früher passiert ist, dass sich Lokonga, dass sich Vuskovic irgendwie verletzt haben oder wir viel mehr durch Ausfälle gebeutelt worden waren. Das kommt jetzt. Jetzt hat man so das Gefühl, uns geht die Puste so ein bisschen aus. Kai, du sagst ja immer, Hoffenheim, oder der Gegner rennt immer mehr. Ein bisschen ist das aber auch so, dass wir jetzt so mit so dreiviertel fitten Leuten irgendwie alles, was irgendwie laufen kann und einigermaßen erste Elf spielen kann, wird halt irgendwie aufgestellt, und hinten raus ist halt ein bisschen schwierig dann.
Genau, und ich finde, uns geht die Puste aus, ist so ein ganz gute Beschreibung der Situation, weil ich finde, ein Mikkel Bronsis und ein Omari, die würden wahrscheinlich in einer funktionierenden, gut aufgestellten Truppe vom HSV gar nicht so abfallen, wie sie es jetzt in diesem Spiel getan haben, ja. Aber wenn dann das ganze Konstrukt bricht so ein bisschen wie ein Kartenhaus zusammen, wenn Capaldo und Tunariga auf einmal auch Führungsaufgaben übernehmen müssen, bei Capaldo vielleicht in Form der Kommunikation, oder dass man dann sich nicht mehr so ganz auf sich konzentrieren kann. Auch Omari und Mikkel Bronsis kriegen diese Ansagen vielleicht leicht anders von anderen Mitspielern vorher. Vielleicht hat Vuskovic das ein bisschen anders angesagt. Und so gehen überall irgendwie 10-20% der Aufmerksamkeit, des Fokus verloren für Aufgaben, die man sonst eben nicht zu erledigen hat auf dem Spielfeld, wo man sich vielleicht noch mehr auf seinen Gegenspieler, auf seine Area und auf seine drei Aufgaben konzentrieren kann. Und dann bricht das so ein bisschen zusammen, weil dann entsteht auch so eine gewisse Überforderung meines Erachtens, wenn du von Spielern dann mehr verlangst, zu dem sie in der Lage sind. Und das ist jetzt hier so ein bisschen der Fall gewesen in meinen Augen. Und ja, was jetzt natürlich auch noch dazu kommt, wenn man jetzt mal so ein bisschen in den Chats liest und so weiter, wir hatten ewig viele Gerüchte, auch wirklich willenlose Gerüchte, warum Glatzel nicht spielt, ne? Was hat der getan, was ist los? Wir sind da ja auch möglichst viel im Podcast drauf eingegangen, dass wir eben dass er so daran ausmachen, dass er sich sehr zurückgehalten hat, lange Zeit. Und jetzt geht natürlich die Gerüchteküche los, die ganze Zeit, die ganze Welt möchte jetzt eine Erklärung, warum Vuskovic nicht spielt. Also von Verschwörungstheorien, dass irgendwie der schon verkauft sei von Tottenham und deswegen nicht mehr aufgestellt werden dürfte, bis hin zu, das Knie ist komplett kaputt und letztendlich... ja, kann man da aber von HSV-Seite auch noch nicht, will man sich nicht so richtig in die Karten schauen lassen oder hast du da Insights, um die Fans zu beruhigen?
Tottenham darf sich, glaube ich, teilweise auch einmischen, wenn er länger krank als so und so ist, dann greift eine Klausel, was ja auch Sinn macht, so, weil dann, also wenn es eine Verletzung gewissen Grades ist oder der Spieler irgendwie mehr als so und so viele Tage ausfällt, dann muss berichtet werden an den Heimatverein. Und der kann dann mit draufschauen, weil es soll, glaube ich, verhindert werden, dass Vuskovic, so wie es, wenn es nach Kai gehen würde, schon gegen Hoffenheim gespielt hätte und mit 8 Schmerzmittelspritzen fit gespritzt wird, ist natürlich eventuell im HSV-Sinne, aber natürlich nicht im Tottenheim-Sinne, weil dann sagen die, ey, nee, ihr müsst das mal besser auskurieren. Die klassische Debatte, auch wenn ein Spieler zur Nationalmannschaft fährt und da dann irgendwie gerne genommen immer Südamerikaner, jalla, jalla, der kriegt irgendwie da 8 Schmerzmittel rein, der spielt schon und der Kollege brennt für sein Land und kommt dann völlig verletzt wieder und alle haben einen Riesenhals, weil er fürs Champions League Viertelfinale fehlt oder sowas. Und das ist so eine Klausel unter Vereinsebene, greift die dann, und das habe ich nur gehört, die gucken natürlich auch, also ich meine, Tottenham ist ja sehr, sehr am Straucheln und Vuskovic hat sich jetzt zu einem ihrer größten Assets entwickelt, also da geht es ja auch richtig um Kohle, da würde ich natürlich auch sagen, nee, den Jungen, den lass jetzt nochmal eine Woche auf der Bank und dann gibt's hier irgendwie 3 unabhängige Arztberichte, wir schicken da auch noch einen Kollegen hin und da wird geguckt, ob der auch wirklich, weil Knie...
Ja, weil mein HSV-Arzt würde zufälligerweise sagen, dass das jetzt doch klar geht und ja, dass eine entspannte Prellung ist und wir den doch jetzt irgendwie bringen können. Aber richtig. Wir machen zur Sicherheit nochmal einen Verband rum und eine Salbe rauf. Ja. Gut, aber okay, aber das ist natürlich, die Fans sind natürlich super neugierig, was dieses Thema betrifft. Und ja, es ist die Aufstellung ist im Moment nicht schön.
Es kam auch die Frage rein von Locke 87, Polzin noch der Richtige. Was sagst du dazu, Kai?
Ja, da bleibe ich meiner Linie treu und glaube, dass er schon der Richtige ist. Auch hier nochmal Disclaimer, hat jetzt irgendwie nichts mit persönlichen Sympathien oder weil er mal in unserem Podcast war zu tun. Sondern einfach, weil ich glaube, dass auch an diesem Spieltag hätte ich das persönlich wieder unterschrieben, wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, unterschreibst du diese Tabelle jetzt, im jetzigen Zeitpunkt, hätte ich gemacht. Und ich finde, auch da wieder, man erkennt, dass auch Wolfsburg, Bremen, was jetzt richtig nervt, weil die jetzt wieder vor uns sind, aber das waren eben die Vereine, die zwischenzeitlich ganz unten standen und verletzungsbedingt eben in der Tabelle auch die meisten Ausfälle hatten, in der verletzten Tabelle. Also man sieht, das ist ein Faktor, der korreliert mit negativen Leistungen und Niederlagen, wie hoch die Verletzungen sind. Und dementsprechend kann ich da Polzin keine großen Vorwürfe machen. Er ist auch noch ganz nah dran am Trainer der Saison. Hätte er jetzt gewonnen oder gewinnt er die nächsten 2 Spiele? Klar, das wird jetzt Company sein, aber er wird da unter den Top 3 sein, wenn er solide mit dem HSV drin geblieben ist und letztes Jahr aufgestiegen, dann solide in der ersten Liga geblieben. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Und ich muss auch sagen, wer die Pressekonferenz gehört hat nach dem Spiel vom Hoffenheim-Trainer, war ganz interessant. Seine Frau war auch bei uns in der Loge. Ja, der hat schon einen gewissen Respekt auch verspürt, ne? Was ich meinte, es ist nicht leicht, dank der Fans, bei so einer Choreo, bei so einer vollen Hütte, bei so einer Unterstützung und einem kämpfenden HSV die Punkte da zu holen. Ja, das ist alles andere als selbstverständlich und dafür musste Hoffenheim auch an fast 100% seiner Leistungsfähigkeit rangehen. Und da sieht man ja auch, dass Polzin schon mehr oder weniger das Maximum aus der Truppe gerade rausholt. Ich bin unzufrieden so mit dem Zustand der Elf, die gerade auf dem Platz steht. Ich finde, da sind wirklich viele von ihrer Topform entfernt.
Das ist, finde ich, das, was man ankreien kann. Auf der anderen Seite haben wir es vorhin auch schon relativiert. wenn zum Beispiel dann der Abwehrchef nicht da ist, der dich dann halt auch stellt, dann siehst du automatisch halt auch beschissen aus, weil die Zuordnung nicht da ist und bist vielleicht selber überfordert mit den Anweisungen geben und dann bist du einfach 10% schlechter und bist halt nicht mehr bei 100%, sondern bei 90% und so geht es eventuell einigen, die dann nicht mit ihrem gewohnten Partner, ich sage jetzt mal Remberg, vielleicht Lokonga spielen, dann ist auf einmal Grünbeck da, dann sind neue Abstimmungen, das ist wieder irgendwie ein paar Prozent weniger dann im Gesamtspiel. Deswegen gehe ich da mit. Wir liegen jetzt nicht komplett am Boden und wir haben für unsere Verhältnisse holen wir das raus und ich finde, man kann alles noch erklären. Nichtsdestotrotz, aus den letzten 10 Spielen haben wir einen Sieg. Ne?
Ja, also, und in der Defensive ist mir das auch zu wenig. Also du hast hier schon, um mal ein bisschen mit Zahlen ranzugehen, du hast eine Laufleistung von 112 Kilometern gegenüber 118 Kilometern. Also du stehst schon wieder sehr passiv konzentriert hinten drin mit Nadelstichen nach vorne. Und für so eine Formation, und alle wissen, dass sie bis zum Ende verteidigen müssen, fallen mir die Gegentore dann doch zu leicht. Ja, das ist mir dann doch zu wenig Qualität in der Abwehr. Nicht nur von der Qualität der Spieler, sondern auch von dem, was sie an sich abrufen. Und X-Goals-Wert war sogar noch in Ordnung. Da hatten wir mit 1,37 ähnlichen wie Hoffenheim. Und die anderen Statistiken lesen sich auch halbwegs ausgeglichen. Aber ja, es ist dann doch zweimal gepennt, ist ja auch eine Form von Qualität hinten und das darf einem nicht passieren und das darf auch nicht in der zweiten Reihe passieren, wenn sie schon so, wenn die jetzt nach vorne spielen müssten alle und alle ständig sich vorne mit einbringen müssten, dann würde ich das verstehen, aber das müssen sie ja nicht mal und dafür sind mir dann zwei Gegentore gegen Hoffenheim zu viel.
Hoffenheim, können wir dann doch irgendwie mit einem halben Lächeln einen Haken hinter machen, weil St. Pauli zum Glück keinen Punkt geholt hat. Heidenheim, ein Spektakel, wenn sie es schaffen würden. Die sind auf dem 18. Tabellenplatz und mit 22 Punkten, also in meinen Gedanken waren sie irgendwie seit Herbst irgendwie schon abgestiegen.
Sind sie auch.
Ja, ich sag dir, sind sie höchstwahrscheinlich, aber auch noch nicht so ganz. Jetzt gegen Bayern spielen sie und dann spielen sie gegen Köln und gegen Mainz. Und ich sag dir, wie es ist, Pauli und Wolfsburg, you never know, wenn die beiden letzten Spiele, also sagen wir, sie verlieren gegen Bayern und gewinnen dann gegen Köln, dann haben sie eventuell ja noch ein Endspiel, wenn Pauli und Wolfsburg da jetzt keine übermäßigen Punkte holen. Hoffen wir mal, dass es so kommt, weil das heißt, dann werden wir gerettet. Wie ist die Situation? Wir haben 5 Punkte Vorsprung und 11 Tore, was auch nochmal sehr wichtig ist, was fast ein Punkt ist, wenn wir nicht bei den Niederlagen völlig reinscheißen. Also sollten wir ein Unentschieden holen, oder sagen wir anders, Pauli muss auf jeden Fall mehr oder weniger zweimal gewinnen, um uns zu überholen. Wenn wir ein Unentschieden spielen, dann müssen sie eigentlich zweimal gewinnen und on top nochmal unentschieden spielen. Also müssen sie 7 Punkte holen, um es zu überholen. Außer wir, ich sag mal, verlieren immer mit 3-4 Toren Abstand, was ich jetzt mal nicht davon ausgehe oder auch nicht davon hoffe. Eigentlich sind wir dafür zu stabil, aber you never know.
Ja, und ich glaube auch psychologisch wichtig ist, dass selbst wenn du in den Spielen jetzt im Moment mit einem Tor mal hinten liegst, du weißt, du brauchst trotzdem immer nur ein Tor, du musst das Spiel jetzt nicht noch irgendwie komplett drehen, sondern unentschieden reicht auch. Also das sollte die Moral und die Beine hoffentlich auch ein bisschen lockerer machen, dass du beim Rückstand eben trotzdem nie weit weg bist vom gefühlten Sieg mit dem Unentschieden oder mit dem rettenden Punkt.
Das, was mich ein bisschen beruhigt hat, ist, als ich letzte Woche Tipico mir angeschaut habe.
Ja, wichtig.
Und,
ist es immer noch so?
Habe gesehen, die Quoten auf den Klassenerhalt. Also natürlich nach allem, nach Relegation und allem. Und da war die Quote auf Klassenerhalt vor dem Spiel gegen Hoffenheim und vor dem Spieltag 1,01.
Und wie ist sie jetzt?
Das Gute ist, jetzt gibt's sie gar nicht mehr. Jetzt ist es so wahrscheinlich, dass sie nicht mehr angeboten wird. Also ich hoffe, dass es ein gutes Zeichen ist, aber
also ja. Eventuell ist jetzt alles auch nur hausgemachte Scheinpsychologie, dass wir uns in die Hosen machen, sondern in Wirklichkeit sind wir eigentlich laut Tipico gerettet und alle können sich zurücklehnen. Meinst du, die Mannschaft denkt so?
Nee,
weil... Meinst du, die Mannschaft fühlt sich schon sicher?
Nee, weil vom Feeling her ist es halt scheiße. Du hast 10 Spiele gespielt, davon 1 gewonnen. Es fühlt sich gerade so an, als wärst du irgendwie 17. oder 18. oder sowas, aber nicht, als hättest du irgendwie 5 Punkte Vorsprung. Es ist ja auch nur so, weil du, weil die anderen einfach so ultra beschissen sind. Natürlich haben wir haben einen Punkteschnitt. Wir haben gesagt, mit 34 Punkten steigen wir nicht ab. Jetzt haben wir 31 Punkte nach 31 Spieltagen. Wir sind also ein Stück weit im absoluten Minimum soll. Aber es fühlt sich halt richtig beschissen an und wirklich, thank God, dass einfach St. Pauli und Wolfsburg und Heidenheim viel, viel, viel schlechter sind, Stand jetzt.
Ich hätte ja auch immer gedacht, dass so gewisse Entscheidungen total davon abhängig gemacht werden, wann der Erstligaverbleib sicher ist. Und für mich ist er jetzt sicher, ja, also zum Beispiel, ne? Sebastian Kehl, so, der sagt, ja, kann ich mir vorstellen, aber erstmal müsste in der ersten Liga bleiben, weil ich kann mir das nicht vorstellen, wenn er hier noch absteigt, in der zweiten Liga Manager zu sein. So. Aber eigentlich bist du jetzt durch und das gilt ja auch für Spielerverpflichtungen. Ja? Du musst ja eigentlich jetzt, hast du ja noch einen entscheidenden Vorteil, dass du schon vielleicht ein paar Deals eintüten kannst, wenn die anderen noch nicht so Planungssicherheit haben. Und da hoffe ich mir einfach, dass trotzdem die Verantwortlichen schon davon ausgehen, ganz sicher, dass wir in der ersten Liga bleiben und jetzt nicht alles auf Hold ist. Und
Ich glaube, leider ist noch viel auf Hold, ein bisschen gerechtfertigt so, aber einfach aufgrund unserer Form. Aber ich baue jetzt auf jeden Fall auf Frankfurt, dass wir da was bekommen. Aber selbst sollten wir drinbleiben und wir würden jetzt die nächsten Spiele verlieren, ist ja auch noch so ein Punkt, dann gehst du mit einem absoluten, also stell dir vor, jetzt wäre Saisonende, und dann gehst du mit einem absoluten negativen Gefühl in die Sommerpause und dann wird auch wirklich ein bisschen hinterfragt, so, ich glaube, Polzin wird nicht hinterfragt, aber zum Beispiel hatte ich einen Abendblatt-Artikel gelesen, dachte ich so, ja, ach ja, stimmt, völlig zu Recht, so, Transferpolitik, so, hat Costa da wirklich alles richtig gemacht? Also du kannst so sagen, Alter, ey, also egal, wie er Vuskovic geholt hat und Vieira, so das kompensiert, dass du irgendwo anders irgendwie ein paar Lücken hast und da größte Ehre ihm gegenüber. Aber natürlich kannst du sagen, jetzt auf den Außenverteidigerpositionen, also wenn Muheim verletzt ist, kommt da erstmal lange nichts. Dann kommt halt irgendwie ein Spieler, weiß nicht, der eigentlich rechts hinten spielt, so. Und dann hast du rechts hinten, ja, wen hast du eigentlich rechts hinten? So, also die beiden Außenverteidiger.
Also Murat, muss ich auch ganz ehrlich sein, so, bin ich deiner Meinung.
Stürmer mit Pausen absolut in die Vollscheiße gegriffen und wirklich, also keine Ahnung, was er noch von außen coacht, aber spielerisch hat ein Tor gegen Bremen und der Rest und also
nee, genau, präsent. Für mich gibt's da überhaupt keine Jobdiskussion, weil in der ersten Liga geblieben heißt für mich und relativ früh relativ sicher. Es sah die ganze Zeit so danach aus, nie richtig sich ohne Trainerwechsel und so. Heißt für mich Jobgarantie erstmal, so für nächste Saison. Hast du alles richtig gemacht? Hast du einen richtig guten Job gemacht? Nee. Das heißt für mich wiederum, du hast den Kader so zusammengestellt, dass du eben, du weißt ja, dass solche Situationen auf ganz viele Clubs zukommen. Da ist ja der HSV jetzt auch keine Ausnahme. Ja, das ist ganz vielen anderen Clubs auch passiert. Und hattest du da ausreichend erfahrene, also gute Talente, die dann auch funktionieren in der Hinterreihe? Hattest du da stabile Ersatzspieler in der Hinterreihe? Hattest du da ein Konstrukt, was eben nicht jetzt sich gerade so, das Pferd springt so hoch ist, gerade so hoch es muss, sondern hast du da irgendwie einen Kader zusammengestellt, der nach oben hin auch mal sich orientieren kann? Wir waren ja nicht weit weg, es fehlte ja nicht viel zur ersten Tabellenhälfte. Und das hatten wir jetzt nachweislich nicht, hatten auch ein paar Undiszipliniertheiten drin diese Saison, viele rote Karten und so weiter. Und da sag ich, das ist jetzt kein, das muss ja der Anspruch sein, so einen Kader zusammenzustellen. Und da gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage nicht nur, das muss der Anspruch sein. Und dann kommt mich meistens, ja, aber wo soll das Geld denn herkommen? Oder wo? Wie stellst du dir das vor? Wir haben begrenzte Mittel und so. Das sind für mich Ausreden. Da musst du dann in Kooperation mit den Leuten, die dann für die Finanzen verantwortlich sind oder mit deiner Scouting-Abteilung Leute finden und Konstrukte finden, dass du nicht am Ende sagst, ja, aber mir wurde nicht mehr genug Geld zur Verfügung gestellt, sondern musst du da Lösungen suchen und auch fordern und auch stark genug sein als Chef-Scout, als Direktor, als Trainer, um dir eben deinen Kader so zusammenzustellen, wie du ihn gerne haben möchtest. So, das ist dann der Job in meinen Augen. So. Und aber es gibt einen, der seinen Job wieder ganz gut gemacht hat, ehrlich gesagt, ein ehemaliger. Wenn wir schon nach 7 Jahren zweite Liga, müssen wir mal drüber reden. Kiel. gewinnt 1-0 bei der Hertha, ist gerettet wahrscheinlich.
Oder das ist gut, Tim Walter scheint dir sehr im Herzen zu liegen, erwähnst du jedes Mal, aber auch zu Recht.
Ja, ich finde es Wahnsinn, weil er ja jetzt doch wieder so nah dran ist. Er war ja geografisch weit weg, jetzt ist er wieder ganz nah dran mit Kiel. Er gewinnt 1-0 bei Hertha und ehrlich gesagt, ich habe nur raufgeguckt, ist mir nur aufgefallen, weil ich natürlich noch interessanter fand, wer geht hoch? Schlacke. Schalke 04 ist zurück in der ersten Liga, so gut wie sicher, oder ich glaube, sie können auch gar nicht mehr runtergehen, sie haben 64 Punkte. Das ist krass und jetzt geht es eben darum, wer kommt in der Rele, mich interessiert dann, wer schafft es eventuell in die Relegation gegen den dritten, gegen den drittletzten aus der ersten Liga, und da streiten sich gerade so ein bisschen meiner Meinung nach Elversberg, Hannover und Paderborn. Es sieht so aus, als würde da in der Relegation auf jeden Fall mit, ich finde Hannover und Elversberg tatsächlich noch stärker als Paderborn, es sieht so aus, als würde da in der Rehle, ich mache mal die Ansage, dass dieses Jahr die Rehle das Zweitligateam gewinnt.
Wäre geil.
Ja, genau, so viel aus der zweiten Liga. Hast du noch was, Gato?
Frankfurt, es geht gegen Frankfurt am Wochenende auswärts. Pia hat den Gegnercheck geschrieben und was da bei mir hängen geblieben ist, dass sie gesagt hat, hat sie das gesagt oder habe ich das nur geträumt? Keine Ahnung, dass für sie Frankfurt die größte Chance ist, dass wir einen Punkt holen. Ich sehe es ehrlich gesagt so, glaube ich, gegen Freiburg zu Hause. Freiburg noch mit Europapokal, ich glaube davor müssen sie irgendwie ein Rückspiel machen, Europapokal. Also ich glaube, dass wir da noch eine große Chance haben. Nichtsdestotrotz geht es am Samstag um 15.30 Uhr gegen Frankfurt im Deutsche Bank Park. Frankfurt ist tatsächlich auch keine gute Mannschaft. Sie haben ja vor ein paar Monaten den spanischen Trainer geholt, so ein Mourinho für Arme irgendwie.
Albert Riera.
Ja, relativer Unsympath. Macht wilde Sachen, wilde Experimente und so richtig eingeschlagen hat es nicht in Frankfurt. Also bis jetzt hat Krösche, der Sportdirektor oder Sportvorstand von Frankfurt, da relativ in die Scheiße gegriffen. Aber Frankfurt, ja, sie sind immer noch insgesamt auf Tabellenplatz 7, haben jetzt, glaube ich, gerade wieder unentschieden gespielt, meine ich. War das Augsburg oder gegen, ja, 1-1 gegen Augsburg. Davor haben sie gegen Leipzig verloren, davor haben sie 2-1 gegen Wolfsburg gewonnen, 2-2 gegen Köln gespielt, aber auch 2-1 gegen Mainz verloren und so. Also die spielen jetzt nicht übermäßig.
Ich sehe da auch, geht was. Ich sag auch, da geht was, aus zwei Gründen. Ich bin da bei Pia. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch wieder dezimiert auswärts gegen stärkeren Gegner antreten müssen, sehe ich das so, dass in Frankfurt seit vielen Jahren jetzt erstmal wieder die Kurve nach unten zeigt, also die Leute unzufrieden sind, das sind die nicht gewohnt und dementsprechend auch schon die Trainerwechsel. Ich glaube, mit jedem Trainerwechsel wird der Kader dann auch nochmal durcheinander gerüttelt, den hat sich der Trainer ja dann logischerweise nicht zusammengestellt. Und auch da, Frankfurt ist da ja immer sehr hohes Risiko gefahren, hat seine Topspieler immer sehr teuer verkauft und ist dann eben nicht mehr geschafft, irgendwann eine Mannschaft auf den Platz zu bringen mit dem Geld, was sie eingenommen haben, die funktioniert. Und diese Mannschaft funktioniert so meines Erachtens nicht und ist ja in so einem gewissen Negativflow, was die gesamte Situation angeht. Und zusätzlich glaube ich auch, dass man mit dem Trainer da auch schon die ganze Zeit seine Zweifel hat, sowohl vom Management, aber auch die Zusammenarbeit von Trainer und Mannschaft, hatte ich gehört, funktioniert nicht so gut, sodass ich glaube, dass es da jetzt eher so Richtung Eskalation und Trennung und das Richtung schlechten Saisonabschluss nochmal geht und da gerade alles so ein bisschen zusammenbricht. Das ist so meine Hoffnung und der HSV da hoffentlich dann davon profitiert und es muss ja nur ein Punkt sein. Also 1-1 spielt Augsburg, der HSV macht es dann einfach hoffentlich nach und spielt 1-1 in Frankfurt. Und dann sieht die Welt, dann haben wir auch noch zwei Spiele, wo wir ganz befreit aufspielen können. Und wenn wir ganz befreit aufspielen können, sind die Karten sowieso wieder neu gemischt. Das ist ein neuer Sport.
Ja, eben. Can Usun ist mit dabei oder wieder mit dabei, hat jetzt gespielt. Der hat mich doch mega teuer eingekauft von irgendwoher, ne? Auf jeden Fall, der ist mit dabei, hat, glaube ich, auch, ist jetzt wieder gut im Game zurück. Burkhardt, der beste Torschütze von denen auch, aber der spielt immer ab und an. Also irgendwie vor dem habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Respekt. Aber ja, es wird spannend. Vuskovic kommt jetzt nochmal die Tage raus. Ich glaube, er lässt sich tatsächlich von mehreren Ärzten untersuchen. Wahrscheinlich war ein Englischer dabei. Ob er jetzt wieder fit ist oder nicht. Intern
klar
wird gesagt oder es wird geschrieben, wenn er fit ist, braucht er jetzt nicht eine große Anlaufzeit. Ich glaube, wenn er sich Freitag anmeldet, dann war zwar drei Wochen oder was auch immer raus, aber ich glaube, der wird dann einfach trotzdem spielen. Innenverteidiger, der muss jetzt ja auch nicht irgendwie die 100 Kilometer laufen, sondern er soll da stehen, in den wichtigen Momenten dann Gas geben oder muss er mal einen Sprint nach vorne aussetzen, aber dann die Nebenmänner stellen. Ich glaube, das ist dann deutlich wichtiger, als irgendwie da den achten Sprint nach vorne mitzuziehen. Und Lokonga, eine mit der größten Hoffnung auch im Mittelfeld, vielleicht Doppel-6 mit Remberg. Hast du noch Grönbeck, Viera, hast eigentlich vier zentrale Mittelfeldspieler. Ich denke, alle werden irgendwie spielen, denn auf Außen sind wir nicht gut besetzt. Also ich würde da sagen,
das nervt mich, dass wir da wenig Druck von außen gerade reinbekommen. Also wir Gewinner können da jetzt offensiv die Zweikämpfe nicht offensiv angehen, weil keiner in der Lage ist, den Gegner da auf engem Raum auszudribbeln. Gut, müssen wir nicht, weil wir immer nur kontern. Aber da übrigens dazu auch nochmal, ich glaube aber psychologisch wird es wichtig sein, dass das Spielverlauf uns so ein bisschen entgegenkommt. Weil ich glaube schon, dass wenn wir erstmal 1-0 führen, also das erste Tor schießen, dass dann jeder weiß, boah, das kann es heute sein mit dem Punkt, mit diesem einen Punkt, den wir erreichen müssen, und du dann selbst beim Gegentor eigentlich noch im Soll bist, wenn du dann eins kassierst. Also ich hoffe, dass wir da irgendwie früh ein Tor schießen oder der Gegner vielleicht eine rote Karte bekommt, eine Notbremse machen muss oder ja, ein abgefälschter Distanzschuss reingeht. Ja,
ich glaube auch, irgendwas geht. Es wird, glaube ich, kein deutlicher Sieg, also nicht vom HSV und auch nicht von Frankfurt.
Ein Tor und wir holen einen Punkt, sage ich. Also mehr als ein Tor schießt Frankfurt nicht, wenn wir griffig verteidigen.
Wenn Lokonga spielt und wenn Vucevic spielt, glaube ich auch, dass man
da... Wenn die spielen, sonst wird's eng.
Ja, dass da definitiv einiges geht. Krass, ich habe gerade gelesen, die Diekmeyers trennen sich. Das Hollywood-Pärchen aus dem deutschen Fußball, die Beckhams.
Traurig. Würde ich jetzt tatsächlich länger darauf eingehen, weil es ja eigentlich auch... viele interessiert, viele Hörer. Ich habe ein bisschen Respekt vor der Situation, dass die ja so ein auch Krankheitsfälle haben in der Familie und man dann sich gar nicht anmaßen möchte, ob das vielleicht damit reingespielt hat. Und
ja, die Gründe ist wieso nicht öffentlich. Ist natürlich einfach nur bitter ärgerlich, einfach weil ich sie auf Instagram beide mit so ein bisschen verfolge und beide auch so, Kenntnis übertrieben, ne? Aber irgendwie ein, zwei Mal einen Podcast und dann auch ein, zwei Mal
man was hat
Zwillingsherz gegrüßt, gemacht, ne? So, ja. Und ich den schon, weil die so nett sind, dass man ihnen einfach alles Gute wünscht. Ja,
absolut, also absolut.
Natürlich Gesundheit an oberster Stelle, aber natürlich jetzt auch in so einer Phase dann eine Trennung, für das kranke Kind, natürlich auch für die gesunden Kinder, die dann auch noch im absoluten Entwicklungsalter sind, von bis, ist das immer super, super bitter. Haben wir gerade gelesen, gerade ein leichter Schock. Muchel hat es auch direkt gesehen. Mann. Also, wir gucken nach vorne. Wir schauen Samstag 15:30. Du bist nicht da, ich bin nicht da. In Frankfurt, ich glaube, Muchel, ich überlege mal, ob der da ist. Der hat auch gesagt, dass es eventuell eng wird für ihn mit Auswärtsspiel. I don't know.
Gato, wenn das alles nicht sein soll, dann müssen wir nach Leverkusen, um da den letzten Punkt zu holen.
Ja, da denke ich, du bist eventuell da, ne, Kai?
Wenn du da bist?
Ja, dann wenn du da bist, dann bin ich auch da.
Okay.
Also da, bevor wir da irgendwie in die Relegation oder zweite Liga runtergehen, da passen wir, glaube ich, in Leverkusen höchstpersönlich auf, dass wir da irgendwie was holen. Und bis dahin hoffen wir, dass ehrlich gesagt die größten Hoffnungen einfach Vucevic und Lokonga fit werden. Glatzel seine Form hält und trifft, denn ansonsten haben wir vorne auch, also wird es auch dünn mit Personen, die Tore schießen können. Königsdorf hat immer wieder gute Ansätze und im bisschen kleineren auch dann Otto Stange, aber also so richtig das Tor getroffen haben sie dann auch irgendwie da noch nicht. Also Königsdörfer schon, ne? Aber jetzt nicht, dass man sagt, so, boah, Achtung, Königsdörfer hat eine Riesentorgefahr, so. Wir werden sehen, wir drücken uns die Daumen und wenn nicht alles jetzt schon geklärt ist nächste Woche, dann denke ich in zwei Wochen zu Hause gegen Freiburg. Das Endspiel nehmen wir dann an. In diesem Sinne,
nur der HSV.